Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
So ist es. Guten Morgen. Schön, dass Sie alle wieder komplett versammelt sind. Natürlich bis auf die, die gestern Abend zu lange gefeiert haben. Also wir begrüßen Sie dann in etwa 2 Stunden. Also, was haben wir heute für Sie dabei? Wir reden über das wichtige Thema Frieden. Das neue Friedensgutachten der 4 führenden deutschen Friedensforschungsinstitute trägt den Titel Frieden retten. Und da werden wir mal nachfragen, vor wem muss man denn den Frieden retten? Und wir reden natürlich auch in diesem Zusammenhang über die durch einen Krieg ausgelöste größte humanitäre Katastrophe der Welt, die im Sudan. Heute ist Tag der Organspende. Da geht es um die Bedeutung von Organspenden in unserer Gesellschaft. Da erfahren Sie auch, wie viele von Ihnen bereits einen Organspendeausweis haben und wie viele ihn noch brauchen. Wir reden über Plastic Credits. Das ist eine neue Methode, ein neuer Plan, um Plastikmüll zu vermeiden. Wir haben eine Kritikerin eingeladen, die sagt, das geht so gar nicht. Und in einer halben Stunde wage ich den Versuch, mir mal Einsteins allgemeine Relativitätstheorie erklären zu lassen. Denn das hat Einstein selbst gemacht im Jahr 1915 in Berlin zum ersten Mal der Öffentlichkeit erklärt. Jetzt aber erstmal das Scannerspiel. Beim Scannerspiel ein wunderbares wissenschaftliches Buch. Es heißt Das Zeitalter der Einsamkeit über die Kraft der Verbindung in einer zerfaserten Welt. Norina Herz hat es geschrieben. Sie ist Wirtschaftsprofessorin und sie geht den Ursachen nach dieser beunruhigenden Entwicklung, begreift Einsamkeit aber nicht als persönlichen, sondern als politischen Zustand. Also ein wirklich wichtiges Buch, erschienen im Verlag HarperCollins. Würde im Buchhandel 22 Euro kosten, für Sie nur einen Anruf, wenn Sie gewinnen beim Scannerspiel. Sie müssten sich aber erstmal bewerben als Kandidat, Kandidatin unter 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel.
Guten Morgen, Anne.
Guten Morgen.
Anne, geht's gut?
Ja, danke.
Und selbst? Ja, ich muss ja arbeiten. Wie ist mit dir?
Ja. Ich heute noch nicht.
Du heute noch nicht. Hast du denn schon gefrühstückt?
Ja, es gab 2 Bananen und Kaffee. Und ich hoffe nicht zu viel Kaffee, damit ich auch vernünftig zuhören kann. Und mal gucken.
Genau. Sehr gut. Anne, wir haben 3 Fragen für dich. Denn du weißt, bei der ersten Anruferin ist es immer so, du hast es am schwersten, weil erst nach der 3. Frage gibt es das Buch. Mhm. Also drück ich mal die Daumen. Hier kommt Frage Nummer 1.
Danke.
Katzen können ihre Menschen gut riechen. Katzen haben ein gutes Näschen. Sie erkennen den Geruch ihrer Menschen. Dabei nehmen sie vor allem Pheromone wahr, also chemische Duftstoffe, die individuelle Informationen verraten. In einem Experiment haben Forschende aus Tokio Katzen verschiedene Duftproben gezeigt. Das Ergebnis? Die Katzen erkennen den Duft ihrer Besitzer. Übrigens, Katzen erschnüffeln unbekannte Düfte mit ihrem rechten Nasenloch. Bei vertrauten Gerüchen, wie denen ihrer Menschen, wechseln sie dann auf das linke Nasenloch.
Okay, für mich hört sich eher nach Hunden an, aber die Rede war ja von Katzen. Ich sage mal, das stimmt nicht.
Und das stimmt nicht, ist leider falsch an. Alle Katzenbesitzer da draußen, du hast keine, richtig?
Nein, ich habe keine, aber ich hatte mal eine. Aber es hatte sich für mich so angefühlt, als würde ich eher in die Richtung Hund gehen, dass ich da...
Nee, kann ich gut verstehen. Wahrscheinlich ist das bei Hunden auch gar nicht so viel anders. Die Hunde schnüffeln ja auch viel. Aber dass es bei Katzen so ist, tatsächlich, die meisten Katzenbesitzer würden jetzt wahrscheinlich sagen, natürlich ist das so, natürlich.
Nein, ich kann sie nur sagen. Ja.
Aber trotzdem, Anne, danke fürs Mitspielen.
Ich danke auch und vor allem danke für deine Sendung heute, weil damit ist der Morgen noch viel schöner.
Das ist schön, Anne. Danke. Tschüss, tschüss, mach's gut. Ciao. So, dann haben wir hier Oliver. Morgen, Oliver.
Guten Morgen.
Wo haben wir dich denn jetzt weggeholt? Da ist irgendwo noch ein Radio an. Das gibt uns hier eine Rückkopplung.
Ja, ich wusste nicht, dass ich so schnell dran bin. Jetzt bin ich ins andere Zimmer gegangen. Ja.
Ja.
Man erwischt mich auf dem Dorf bei Fürstenwalde.
Auf dem Dorf?
Beim Frühstück machen gerade.
Aha, wie heißt das Dorf denn?
Tempelberg.
Wie bitte?
Tempelberg.
Tempelberg, jetzt hast du mich wirklich erwischt. Also Tempelberg, das ist, ja, da bin ich nun wirklich absolut draußen. Ja,
ja, das ist auch gut so. Schön ruhig hier und das soll so bleiben.
Wie groß ist das denn?
Naja, wie groß an Einwohner gezählt?
So, ja, so an Häusern, ja. So Pi mal Daumen.
Naja, 40 sind schon.
Ja, wow, das ist ja schon fast eine kleine Stadt, Oliver.
Ja, ja, okay.
Okay, danke, dass du bei uns bist. Hier kommt deine Frage.
Deutsche snoosen nicht. Es ist früh, der Wecker klingelt. Während sich andere noch mal gemütlich umdrehen, springen Deutsche praktisch aus dem Bett. Das zeigt eine neue Studie. Forschende werten dafür Daten der App Sleep Cycle aus. Und die zeigen, während Menschen im internationalen Durchschnitt 11 Minuten länger im Bett bleiben, stehen Deutsche direkt beim ersten Klingeln des Weckers auf.
Es ist eine schwierige Frage, vor allem immer die Frage, wer erhebt sowas, ja? Also.
Ja, das ist eine schwierige Frage, das stimmt natürlich. Ne, darum sind wir ja hier auch bei den Profis, lieber Oliver.
Ich muss raten. Nein.
Nein, also du meinst, das ist falsch, dass die Deutschen nicht snoosen. Damit hast du recht. Ja, es ist tatsächlich so, die Deutschen snoosen im Schnitt 2,5 Mal. Sie bleiben durchschnittlich rund 11 Minuten länger liegen. Die Forscher haben sich dafür Daten angeschaut von 3 Millionen Nächten weltweit. Je länger der Schlaf, desto eher wird auf Schlummern gedrückt. Oliver, richtigen Riecher gehabt. Hier kommt Frage Nummer 3. Danach gibt's das Buch.
Der erste Job steigert die Sportlichkeit. Der Einstieg ins Arbeitsleben ändert viel für junge Erwachsene. Auch ihr Sportverhalten. Denn viele von ihnen werden tatsächlich sportlicher, sobald sie ihren ersten Job beginnen. Eine Erklärung der Forschenden: Junge Menschen erfinden sich in dieser Lebensphase neu und arbeiten deshalb aktiv an ihrer körperlichen Fitness.
Ja, auch da mehr das Bauchgefühl, weil ich denke, wenn man einen ersten Job hat, dann wird man doch sehr abgelenkt. Ist vielleicht engagiert, nimmt seinen Fokus weg auf das, was man bisher gewohnt war, wird vielleicht auch gefordert, dass man also gar nicht mehr so viel Zeit für die anderen Dinge hat. Ich würde denken, diese Aussage ist auch falsch.
Und auch da hast du recht mit, Oliver. Also da hätte ich jetzt schwören können, dass wir dich reinlegen können, aber nee, du hast vollkommen recht, auch die Begründung fand ich toll. Junge Erwachsene machen oft weniger Sport, wenn sie in den Beruf einsteigen. Besonders durch geregelte so 9-to-5-Arbeitszeiten wird die Bewegung oft vernachlässigt, aus den Gründen, die du gerade erklärt hast. Und da kann dann natürlich ein sportliches Umfeld helfen, im Arbeitsleben aktiv zu bleiben. Oliver, herzlichen Glückwunsch. Das ist wirklich ein tolles Buch, was wir hier heute Morgen haben, von HarperCollins Verlag. 448 Seiten, Buchhandel etwa 22 €, das Zeitalter der Einsamkeit, über die Kraft der Verbindung in einer zerfaserten Welt. Die Autorin ist Norina Herz, aber du weißt schon, ich mache dir jetzt noch dieses Angebot.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder verlieren alles.
Ne? Also du kannst jetzt noch eine Frage nehmen, dann hast du bei einer richtigen Antwort am Ende Abo und Buch oder bei einer falschen Antwort beides verloren.
Also das Buch ist spannend,
ja.
Und es gibt auch sehr viel Literatur zu diesem schwierigen Thema. Im Notfall würde ich es mir dann vielleicht kaufen. Das heißt, ich gehe das Risiko rein, vor allem, weil ich mich immer ärgere, dass viele dann so aussteigen.
Das ist schön. Hier geht's los mit Frage Nummer 4.
Bessere Nachtsicht durch spezielle Kontaktlinsen. Infrarote Farbe sehen zu können, ist bisher nur einigen Tierarten vorbehalten. Forschende entwickeln jetzt spezielle Kontaktlinsen, mit denen auch Menschen Infrarotstrahlung sehen können. Und das funktioniert so. Besondere Partikel in der Linse sorgen dafür, dass Infrarotwellen in für uns sichtbare Farben umgewandelt werden. Dadurch könnten wir nachts besser sehen. Allerdings noch deutlich unschärfer als viele Tiere.
Also es ist so gut erklärt und auch plausibel und auch vom Motiv her sowas zu machen, dass ich mir vorstellen kann, dass das richtig ist. Und ja, auch, dass dass die Wissenschaft es natürlich schafft, es noch besser zu machen als beim Tier, wenn man einmal die Formel hat, dass man das dann sagt, ich sag ja, das stimmt.
Und du hast wieder recht. Großen Applaus auch von mir, Oliver. Wie heißt denn die Katze, die da im Hintergrund zu hören war?
Wollen wir mal vom Plural sprechen.
Oh.
Also Emma und Henry.
Das sind die Tempelbergkatzen, das finde ich gut. Und für alle, die das Dorf Tempelberg noch nicht kennen, es gäbe am 21. Juni gäbe es die Möglichkeit... Jetzt hast du wieder ein Radio an, das ist zu laut. Das kriegen wir so nicht hin. Da ist Midsommerhoftrödel in Tempelberg, ne, von 10 bis 14 Uhr, 21. Juni. Und 29. Juni, das Fürstenwalder Kammerorchester gibt ein Sommerkonzert in der Kirche Tempelberg. Oliver, jetzt kommen alle Berliner zu dir.
Ja.
Hör mal, danke fürs Mitspielen. Schönes Wochenende wünsche ich noch.
Ja.
Und du weißt, eins ganz wichtig jetzt, nicht auflegen. Ne?
Ja, mache ich.
Tschüss, tschüss. Tschüss. Ja, ich wäre gern dabei gewesen, als ein Schweizer Physiker namens Albert Einstein im Jahr 1915 in die Archenholz-Sternwarte in Berlin-Treptow eingeladen hatte, um seine neue Theorie zu präsentieren. Einstein ist 36 Jahre jung, er trägt einen dicken schwarzen Schnäuzer und den verträumten Schlafzimmerblick eines verhuschten Professors, kommt zu Fuß in die Sternwarte. Er war immer schon ein bisschen eigen und dann geht's los. Mitten im Ersten Weltkrieg präsentiert er in Berlin am 2. Juni 1915 erstmals seine allgemeine Relativitätstheorie der Öffentlichkeit. Wie bedeutend dieser Moment war, das frage ich den Astrophysiker Professor Dr. Harald Pfeiffer. Er ist Leiter der Abteilung Astrophysikalische und kosmologische Relativitätstheorie am Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik hier in Potsdam. Herr Pfeiffer, guten Morgen.
Guten Morgen.
Wenn Sie mal auf einer Party ausnahmsweise der einzige Astrophysiker sind und die anderen Gäste sagen, ach, das ist ja spannend. Lieber Herr Pfeiffer, können Sie uns mal erklären, was ist das nochmal, diese allgemeine Relativitätstheorie? Was sagen Sie dann?
Ja, das ist unser derzeitiges bestes Verständnis, wie Schwerkraft funktioniert. Und die ist wichtig, am einen Extrem für die Sachen, die ich untersuche, wie schwarze Löcher. Aber auf der anderen Seite ist die auch wichtig hier auf der Erde, weil zum Beispiel unsere Navigationssysteme, GPS, ohne die allgemeine Relativitätstheorie nicht funktionieren würden.
Wie funktioniert denn Schwerkraft?
Das alte Bild war ja, man hat hier einen Körper, dort einen Körper und man hat die Newtonschen Gesetze, die einem sagen, wie stark denn die Kraft ist zwischen den beiden Körpern. Das hat Einstein dann komplett revolutioniert. Und das derzeitige Bild von Einstein eingeführt ist, dass der Raum nicht mehr flach ist, sondern der Raum und die Zeit selbst sich verändern, sich krümmen, basierend auf der Materie im Raum. Und die Materie läuft dann in diesen gekrümmten Raum, wo dann die Raumkrümmung die Umlaufbahnen zum Beispiel der Planeten verursacht.
Was ließ sich danach erklären, was vorher noch ein Rätsel war?
Das allererste, was sich erklären hat lassen, war ein Fehler, eine Anomalie in der Umlaufbahn von Merkur. Merkur ist nicht genau so um die Sonne gelaufen, wie man das vorher berechnet hatte. Da gab es dann lange, vorher schon jahrhundertelang, die Suche nach einem weiteren Planeten, der Vulkan heißen sollte, den es aber nicht gibt. Und das konnte dann Einstein recht schnell innerhalb von einigen Monaten berechnen, dass jetzt Merkurs Umlaufbahn erklärt ist. Und seitdem gab es noch viele, viele andere Effekte, die man erklären konnte, die vorher nicht erklärt werden konnten, oder die erst im Nachhinein festgestellt worden sind. Ja.
Wie ist das, was für Science-Fiction-Fans besonders spannend ist? Einsteins Theorie sagt vorher, dass Astronauten im Weltall langsamer altern als auf der Erde. Warum ist das so?
Das ist umgedreht. Auf der Erde altert man langsamer als im Weltraum.
Aha.
Es gibt verschiedene Effekte. Es gibt einmal den Effekt, dass je tiefer man in einem Gravitationsfeld ist, die Zeit langsamer vergeht und man langsamer altert. Also zum Beispiel auf der Erdoberfläche ungefähr ein Milliardstel mal langsamer als im Weltall. Das ist der Effekt, der zum Beispiel in Interstellar vorkam, als die Astronauten sehr, sehr nah an dem schwarzen Loch dran waren.
In dem Film, ja.
Ja. Mhm. Und dann gibt es einen anderen Effekt, wenn man sich schnell bewegt, altert man auch langsamer. Das ist wahrscheinlich der, auf den Sie gerade angesprochen
haben. Genau. Was weiß man denn über das erste Mal, als Einstein selbst seine Theorie vorgestellt hat, der Öffentlichkeit? Glauben Sie, die meisten Zuschauer konnten ihm da folgen? War er ein guter Lehrer?
Einstein ist ein hervorragender Lehrer. Seine Schriftstücke, seine Bücher sind extrem klar formuliert, in einem total schönen, klaren Deutsch. Also Einstein lohnt sich wirklich, auf Deutsch zu lesen. Allerdings das Thema allgemeine Relativitätstheorie ist derartig mathematisch und kompliziert und so revolutionär anders von allem, was vorher war, dass ich glaube, dass das die allerwenigsten Leute im Raum verstanden haben. Und selbst Jahre später gibt es da noch Anekdoten, dass irgendein anderer berühmter Physiker gefragt wird. Es hieße, es verstünden nur drei Leute Einsteins Relativitätstheorie. Und der andere Physiker antwortet dann, ja, ich weiß von Einstein und mir selbst, aber wer ist denn der Dritte?
Sie selbst forschen vor allem zu Gravitationswellen, von Einstein als Theorie entworfen, aber erst 2015 nachgewiesen. Was sind Gravitationswellen?
Genau, also Gravitationswellen, die gehen auch auf Einstein zurück. Er hat sie zuerst 2017, 2018 vorhergesagt und hat damals gesagt, die sind so irrsinnig klein, das kann sowieso nie jemand jemals messen. Also insofern sind wir sehr stolz, dass wir hier Einstein Vorhersage widerlegt haben und die gemessen haben. Gravitationswellen sind kleine Veränderungen in Raum und Zeit selber, dass sich die Abstände zwischen Körpern, die Geschwindigkeit mit der Uhren laufen, um ganz kleine Beträge verändern. Und diese Veränderungen bewegen sich wellenförmig mit der Lichtgeschwindigkeit aus durchs Universum.
Hält Einsteins Theorie noch ein paar Jahre, was glauben Sie, oder wird sie demnächst mal abgelöst?
Das ist die große Frage. Für massive Körper, wie die Sachen, die im Universum vorkommen, große schwarze Löcher, Millionen mal so schwer wie die Sonne oder so schwer wie die Sonne, für die Erdumlaufbahnen von Satelliten, wird Einsteins Theorie noch sehr, sehr lange gültig sein.
Wollte ich nicht unterbrechen?
Wo die Sache spannend wird, ist wirklich der tief fundamental physikalisch-theoretische Aspekt davon, wo Einsteins Theorie und die Quantenmechanik nicht zusammenpassen. Und das ist ein extrem intensives Forschungsprojekt seit vielen Jahrzehnten. Und ich hoffe, dass dort irgendwann mal Durchbrüche erzielt werden, wie man beide Theorien verändern muss, damit sie zusammenpassen.
Und wenn Sie das alles dann den Partygästen erklärt haben auf der Party, die ich am Anfang angesprochen habe, wie viele sagen dann, okay, jetzt habe ich es endlich verstanden, wie viele sagen, ich glaube, mein Glas ist leer, ich hole mir was zu trinken?
Die Partygäste teilen sich in zwei Gruppen auf. Die einen nicken und sagen ja und holen sich was zu trinken. Und ein anderer Teil ist sehr, sehr interessiert und schwenkt gewöhnlich bei schwarzen Löchern auf viele andere Fragen rund um schwarze Löcher um.
Würde ich jetzt auch gerne, aber unsere Zeit ist um. Und ich sage herzlichen Dank dem Astrophysiker Professor Dr. Harald Pfeiffer, Leiter der Abteilung Astrophysikalische und Kosmologische Relativitätstheorie am Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik in Potsdam. Herr Pfeiffer, tausend Dank, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Gerne doch. Vielen Dank für das Gespräch.
Die Welt wird immer katholischer. Ist Ihnen das schon mal aufgefallen? Überall gibt's Ablasshandel. Da können wir uns dann von unseren Sünden freikaufen. Ja, zum Beispiel bei der Flugreise in den Urlaub. Schnell mal eben 10 Euro CO2-Kompensation dazu gebucht. Dann hat die liebe Seele Ruhe. Demnächst könnte es sowas im großen Rahmen auch für Plastikmüll geben. Und das kritisiert die Tiefseeforscherin Dr. Melanie Bergmann. Sie arbeitet als Tiefseeforscherin am Alfred-Wegener-Institut, dem Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. Frau Bergmann, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Karkowski.
Sie sollten als Meeresbiologin, als Naturwissenschaftlerin die Vereinten Nationen beraten zur Frage, wie kann man die weltweite Plastikverschmutzung reduzieren? Sie sind dabei zu einer Gegnerin eines Konzepts geworden, das heißt Plastic Credits. Was ist das?
Ja, das ist im Prinzip so was Ähnliches wie die Carbon Credits, die Sie ja gerade eben schon erwähnten. Es geht also darum, ja, messbare und übertragbare Werte zu definieren, die einer Tonne Plastikmüll entsprechen. Und zwar für Plastikmüll, der aus der Umwelt entfernt oder eben ja zurückgewonnen wurde. Und dann werden eben zwei Arten von nachgelagerten Aktivitäten gutgeschrieben. Ja, entweder Sammlungen, Beseitigung aus der Umwelt oder eben aus dem Abfallstrom. Und was eben unklar ist, was damit dann passiert. Zum Teil werden die Dinge einem Recycling zugeführt, aber zum Teil eben, je nachdem auch wo in der Welt das passiert, einfach in Landdeponien, wo es dann auch wieder in die Umwelt gelangen kann. Und das ist natürlich nicht so richtig der Sinn der Sache.
Also ich gehe nochmal ganz zum Anfang. Mhm. Also ich bin eine Firma jetzt, ich produziere Kunststoffe, also Plastik. Ja? Mhm. Und ich könnte dann Plastik-Credits kaufen, bei wem?
Ja, bei bestimmten Firmen, die das anbieten, so ähnlich wie eben bei Carbon Credits auch. Eine davon ist zum Beispiel Verra, die das auch jetzt schon machen. Damit können sie dann sozusagen, ja.
Ich finanziere also quasi eine Firma, die den Plastikmüll aus der Umwelt rausholt. Ist das so gemeint?
Zum Beispiel, genau. Das ist eine Variante. Eine andere Variante ist eben auch, dass etwas aus dem normalen Abfallstrom, so wie wir es bei uns eben auch haben, mit dem grünen Punkt, gelben Sack, dass man sowas finanziert und das dann eben ja eingesammelt wird. Also es kann entweder aus der Umwelt oder aus dem normalen Abfallstrom sein.
Und die Idee ist, dass die kunststoffverarbeitende Industrie gezwungen wird, Plastik-Credits zu kaufen für jede Tonne Plastik, die sie herstellt?
Wie das dann in so ein internationales Abkommen eingebunden wird, das ist total unklar, aber das ist, könnte eine Variante sein. Genau.
Nun klingt das ja zunächst mal für mich ganz vernünftig. Also da ist eine Firma, die stellt halt Kunststoffe her und die will was tun sozusagen, damit die Kunststoffe nicht in der Welt verbleiben, wo sie ja sehr schlecht sich nur auflösen, sondern die Welt verschmutzen zunehmend und dann irgendwann auch in uns Menschen gelangen. Und ich sage, hier, ich gebe Geld aus für Leute, die die Umwelt schützen. Ist eigentlich eine Win-Win-Situation. Was haben Sie dagegen?
Also zum einen ist fraglich, dass der Finanzierungsbedarf von ja geschätzt jährlich 240 Milliarden US-Dollar so aufgebracht werden kann für eben diese nachgelagerten Maßnahmen, die nötig wären. Zum anderen ja, wird damit eigentlich nur das Business as usual, also die Plastikproduktion wächst ja immer weiter. Die soll sich ja verdreifachen bis 2060, was ja unglaublich ist, weil schon jetzt etwas um ja, 19 bis 23 Millionen Tonnen, das kann man sich als zwei LKWs Müll pro Minute in unsere Gewässer gelangen. Und dem wird man gar nicht Herr, wenn man sozusagen dieses weitere Wachstum nicht bekämpft, also an die Ursachen geht und den Hahn zudreht. Diese Plastik-Credits werfen einfach die Frage nach diesen Kriterien, die man an solche Credits legt, dass es eben zusätzliche Maßnahmen ist, dass man das verringert. Das wird damit nicht bedient.
Genau, also ist ja im Prinzip so wie mit den Emissionen, wenn ich mal einen Gutschein kaufe, um mir ein gutes Gewissen zu kaufen bei Flugreisen, klingt also ganz ähnlich. Gibt es denn diese Plastik-Credits bereits oder werden sie geplant und wie sicher ist deren Einführung?
Wie gesagt, es gibt einige Firmen, die das schon machen und was eingeplant wird, also wir wissen ja momentan noch nicht mal, ob es ein Abkommen gibt. Die nächste Verhandlungsrunde ist im August in Genf.
Bei den Vereinten Nationen?
Bei den Vereinten Nationen, genau. Und da gibt es viele Staaten, die sich auch auf weitergehende Maßnahmen inklusive Produktionsbegrenzungen ausgesprochen haben. Aber es gibt eben auch den Block von Staaten, insbesondere Russland und die arabischen Staaten, die sich stark dagegen aussprechen. Insofern ist das, ja, nun, muss man sehen, was rauskommt.
Nun gibt es ja sicher bestimmte Bereiche, in denen Kunststoffe einfach die beste Lösung sind. Ich lese immer wieder Studien, auch vom Naturschutzbund NABU, veröffentlicht den Ökotest, also nicht finanziert von der Kunststoffwirtschaft, dass zum Beispiel Papiertüten eher die schlechtere Alternative sind zu Plastik. Bei der Herstellung werden mehr giftige Chemikalien in die Umwelt entlassen. Die halten nicht so lang und sie wiegen mehr, wodurch mehr Energie beim Transport verbraucht wird. Wo sehen Sie denn die Lösung?
Ja, die Lösung ist erstmal zu gucken, welche Verpackungen brauchen wir überhaupt? Wo kann man einfach auch was weglassen? da gibt es ja auch ja, deutliches Potenzial. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, viel mehr auch in so Reuse-Systeme, sieht man ja zum Teil eben auch in Flaschen, die es immer mehr auch für Joghurt, für ja, verschiedene Flüssigkeiten und so weiter gibt, dass man den Bereich eben stark ausbaut und darüber und eben, was auch sehr wichtig ist, das chemische Design tatsächlich von Kunststoffen zum einen vereinfacht. Wir brauchen nicht diese irrsinnige Vielfalt, die der Markt bislang hat, und dass wir eben giftige Stoffe ausschleichen, dass die nicht mehr drin sein dürfen, um damit auch ja, eine weniger starke Belastung für die Gesundheit und Umwelt zu haben letztlich.
Plastic Credits helfen nicht, das Plastikmüllproblem auf der Welt zu besiegen. Das sagt die Meeresbiologin Dr. Melanie Bergmann. Sie arbeitet als Tiefseeforscherin am Alfred-Wegener-Institut im Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. Frau Bergmann, die Botschaft ist angekommen. Danke Ihnen, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Vielen Dank für die Einladung.
Schönes Wochenende.
Ihnen auch.
Tschüss, tschüss. Tschüss. Deutschland bereitet sich zunehmend auf den Ernstfall vor, und damit ist nicht nur der Verteidigungsfall gemeint, also so Fragen wie, wo würden Sie und ich eigentlich Schutz finden vor den russischen Raketen, mit denen uns Putins Scharfmacher Medvedev droht. Vorbereiten müssen wir uns auch auf zivile Katastrophen als Folgen der Klimakrise. Obwohl man, sagen wir mal, im Grunewald sicher keine Angst haben muss davor, dass der Teufelsberg ins Rutschen kommt, wie der Gletscher im Schweizer Lötschental. Aber es gibt ja andere Szenarien, welche Planspiele stattdessen entwickelt werden an der Universität Duisburg-Essen. Das kann uns der Bauingenieur Christian Karl verraten. Der leitet dort die Fachdidaktik Bautechnik. Herr Karl, guten Morgen.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen.
Ihr Prototyp eines Planspiels nennt sich Einsatz in Grimhausen. Worum geht's denn da?
Ja, das ist ein Planspiel zur Simulation eines Hochwasserereignisses. Und ja, da geht es eben darum, in einem realitätsnahen, aber didaktisch gestalteten Szenario Teilnehmenden die Möglichkeit zu geben, in verschiedenen Rollen zu üben, also als Mitglieder von DLRG oder THW oder örtlichen Feuerwehren, und dort Entscheidungen zu treffen und deren, ja, ich sag mal, Folgen auch selbst zu erleben. Und das ist kein Spiel so im klassischen Sinne, sondern eher ein interaktives Lernformat, wo eben der Schwerpunkt auf Entscheidung, Handlung und auf Reflexion liegt.
Und wie wird das gemacht? Ist das ein Brettspiel oder online oder ist es Live-Action-Roleplaying?
Ja, das Planspiel Einsatz in Grimhausen ist eine sogenannte Tabletop-Exercise. Das heißt, oh, das ist ein Spielbrett. Mhm. Genau, das ist ein Spielbrett. Und da übernehmen eben die Teilnehmenden auch Rollen. Also es ist auch Teil ein Rollenspiel. Also man schlüpft in die Rolle, entweder seine eigene oder auch eine fremde Rolle, um die vielleicht auch besser zu verstehen. Mhm. Und dann muss man eben auf eine dynamisch eskalierende Hochwasserlage reagieren in einer fiktiven Stadt.
Ja, also mal angenommen, da würde sich was zusammenbrauen über der fiktiven Stadt Berlin. Und es würde mehrere Tage am Stück sturzflutartig regnen. Die Spree tritt über die Ufer, die Panke wird zum reißenden Fluss, der Landwehrkanal verschmilzt mit der Landschaft, sämtliche Keller laufen voll. Wie würden Sie darauf reagieren in Ihrem Planspiel?
Ja, in dem Planspiel würde das dann so aussehen, dass zum Beispiel jetzt in diesem konkreten Szenario werden wir ja zahlreiche Notrufe bekommen. Also bei der Feuerwehr, dann über das Lagezentrum, und das muss dementsprechend koordiniert werden.
Ich hake hier gleich ein und sage, ja? Der Notruf fällt aus wegen Überlastung.
Oh, das ist natürlich nicht ganz so gut. Das heißt, wir müssen erstmal zusehen, dass wir unsere Kommunikationswege und auch die Kommunikationsmittel wieder bereitstellen. Und dafür hat zum Beispiel das THW auch extra eine Gruppe, um Kommunikation wieder bereitzustellen und damit dann Lagemeldungen weiterzugeben, Notrufe, um dann sagen zu können, ja, wie entscheiden wir, wie planen wir, wie handeln wir, wo verteidigen wir, wo retten wir oder vielleicht auch womöglich, wo müssen wir uns zurückziehen. Das ist manchmal auch eine harte Entscheidung. Und welche Einsatzmittel schicken wir wohin? Also Fahrzeuge, Boote, Aggregate. Und da sieht man auch, wie wichtig das ist, dass verschiedene Organisationen miteinander auch koordiniert arbeiten können, weil Ressourcen können auch knapp werden oder sind gerade nicht verfügbar, werden manchmal auch zurückgehalten, weil in anderen Gebieten vielleicht auch ich sag mal, schlimme Ereignisse stattfinden. Und das Ganze lässt sich dann eben ja, bei uns im Planspiel abbilden durch verschiedene Spielmaterialien und auch über verschiedene Lagekarten oder Spielfiguren, Würfel, Ereigniskarten und so weiter. Eben genau diese Sachen, die Sie gerade gesagt haben.
Ich vermute mal im Sinne des Katastrophenschutzes, das wissen ja die Kollegen alle schon, die sind ja darauf vorbereitet. Was lernen die denn Neues bei Ihnen?
Die lernen neu, wenn sie sich dann vernetzen und das ist auch ein Ziel bei uns, dass wir ein Netzwerk oder ein Forum zwischen den Organisationen auch herstellen, miteinander zu agieren, miteinander ihr Wissen zu teilen und dementsprechend auch gemeinsame Planspiele umzusetzen. Das heißt, wenn wir uns vorstellen, fachlich sind alle auf der Höhe. Was ich aus eigener Erfahrung sagen kann, ist, dass Erfolg und Misserfolg eben Teamarbeit, Kommunikation und eben auch die gemeinsame Entscheidungsfindung ist. Und das ist oftmals auch der Schlüssel. Und nicht nur, dass jede Minute zählt, das klingt manchmal dramatisch, ist aber so. Aber die Zusammenarbeit selber, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Nun lassen sich Fachleute aus der Praxis ja nur ungern was sagen von Akademikern. Ja, da kommt der junge Herr Bauingenieur von der Uni Duisburg und will mir was erzählen, obwohl ich schon 30 Jahre beim THW Einsätze leite. Welche Widerstände müssen Sie da überwinden?
Ja, das Gute ist, dass ich ja selber im Katastrophenschutz quasi tätig bin. Also ich bin selber auch in der DLRG. Ich vereine sozusagen diese beiden Welten, Wissenschaft und Wasserrettung, Wasserrettungsdienst. Und was wir aber auch gemacht haben, um eben solche Widerstände zu minimieren, wir verwenden einen sogenannten Design-Based-Research-Ansatz. Das klingt jetzt vielleicht wilder, als es ist. Kurz gesagt ist es eigentlich, Theorie und Praxis gehen hier Hand in Hand. Das heißt, wir entwickeln das Spiel nicht nur theoretisch, sondern haben das direkt auch beim Prototypen schon gemacht. Erproben es unmittelbar in der Praxis. Wir führen dann Interviews durch, wir holen Feedback ein, wir verbessern es weiter. Und das ist wie ein iterativer Prozess, das ist wie ein Kreislauf. Das heißt, wir entwickeln, wir testen mit der Praxis, wir holen das Feedback, wir entwickeln weiter. Und so ist das dann hinterher auch ein Planspiel, ich sag mal, von Einsatzkräften für Einsatzkräfte. Und das ist natürlich auch etwas, wo wir schon auf jeden Fall einen Vorteil sehen, auch in Bezug auf die Akzeptanz. Also es ist nichts, was irgendwo im sogenannten Elfenbeinturm der Wissenschaft entsteht. Also da bin ich auch nicht der Typ für.
Auch so praktisch kann Wissenschaft sein. Danke, dass Sie uns davon erzählt haben. Wunderbar. Der Planspielentwickler und Bauingenieur Christian Karl von der Fachdidaktik Bautechnik an der Universität Duisburg-Essen bei den Profis auf Radio 1. Schönes Wochenende, Herr Karl. Möge die Katastrophe noch weit weg sein.
Das hoffe ich auch. Vielen herzlichen Dank.
Danke Ihnen. Heute ist Tag der Organspende. Und Sie haben immer noch keinen Organspendeausweis. Habe ich recht? Wenn ja, dann gehören Sie zur Mehrheit. 60% der Deutschen sind noch immer ohne. Und das sind zu viele, denn selbst mit Ausweis werden nur die wenigsten tatsächlich nach ihrem Tod Organspender. Woran das liegt und wie man die Quote noch erhöhen könnte, das soll uns Professor Dr. Silke Schicktanz verraten, die Direktorin des Instituts für Ethik und Geschichte der Medizin an der Uni Göttingen. Frau Schicktanz, guten Morgen.
Ja, guten Morgen, auch von meiner Seite.
Dass rund 40% der Deutschen einen Organspendeausweis besitzen sollen, hat mich ehrlich gesagt gefreut und gewundert. Ich finde das viel, weil man ja noch aktiv werden muss, um Spender zu werden. Geht das mittlerweile eigentlich auch digital, sich in so eine Spenderliste eintragen zu lassen?
Genau, es wurde ganz frisch ein sogenanntes Organspenderegister eingerichtet, was es eben jetzt auch ermöglicht, dass man eben nicht nur so ein kleines Kärtchen in seinem Geldbeutel mit sich rumträgt, sondern dort zentral hinterlegen kann, dass man für die Organspende ist oder eben auch dagegen und auch für welche Organe man bereit wäre zu spenden und ob es eventuell auch Kriterien gibt, das für bestimmte Organe auszuschließen.
Anni, das kann ich mir aussuchen, ob ich meine Niere oder meine Leber oder mein Herz spenden möchte oder nicht?
Ja. Genau.
Warum denn das?
Für manche Menschen ist das wichtig, dass zum Beispiel gibt es häufiger Bedenken bei Organspende, werden ja auch zum Beispiel Kornea, also aus den Augen, Teile entnommen oder Hautteile. Und man hat festgestellt durch Studien, dass es für Leute wichtig ist, hier bestimmte Organe eventuell auszuschließen. Das kommt nicht so häufig vor, aber es kann unter Umständen eben auch wichtig sein, hier eine Wahl zu treffen.
Und noch ein wichtiger Hinweis, ein Eintrag im Testament, ich möchte, dass meine Organe gespendet werden, ist nicht hilfreich, oder?
Nein, das Testament wird ja in der Regel wirklich erst nach dem Tod geöffnet oder kommuniziert. Was aber sehr hilfreich sein kann im Rahmen einer Patientenverfügung oder eines sogenannten Advanced Care Plannings. In diesen Verfügungen, die man ja als Vorausverfügung für andere gesundheitliche Versorgungsfragen ebenfalls abfasst, eben sich auch konkret dazu zu äußern, ob man bereit wäre, seine Organe zu spenden. Das ist sehr hilfreich.
Ich habe mal nachgerechnet, gehen wir mal davon aus, dass in Deutschland Pi mal Daumen jedes Jahr 1 Million Menschen sterben. Wenn 400.000 von denen einen Organspendeausweis haben, ne, ist ja so, 40%, warum gibt es dann immer noch zu wenig Spenderorgane?
Die eigentlich interessante Frage ist, wie viele potenzielle Organspender kommen eigentlich in Fragen. Potenzielle Organspender sind in Deutschland Menschen, die in einem Krankenhaus mit einem Hirntod diagnostiziert werden. Und das sind in der Regel eben nur sehr wenige Fälle, weil das zum Beispiel aufgrund eines Unfalls passiert oder eben auf sehr speziellen Ursachen von einer Erkrankung. Das heißt, einfach die Anzahl von Menschen, die im Krankenhaus überhaupt als potenzielle zur Organspende kommen, ist gar nicht so hoch in Deutschland.
Warum dürfen Menschen, die an einem Herztod sterben, der sehr viel häufigere Tod, das Herz bleibt stehen, warum dürfen die keine Organe spenden?
Ja, das ist eine sehr gute und sehr wichtige Frage, die wir in Deutschland meines Erachtens viel mehr öffentlich und auch in der Gesundheitspolitik diskutieren müssen. Viele Länder, wie zum Beispiel Spanien, USA, Niederlande, Schweiz, um nur einige zu nennen, decken über die Hälfte oder mindestens zur Hälfte der Organspenden, nämlich genau über dieses Prozedere ab. Das heißt, dass eine Organentnahme nach dem Herzstillstand, also dem diagnostizierten Herzstillstand, stattfindet. Das wäre sehr gut auch mit unserer jetzigen Regelung der Einwilligungslösung zu kombinieren. Es gab allerdings vor fast über 20 Jahren eine Stellungnahme der Bundesärztekammer, die zu dem damaligen Zeitpunkt Kritik an diesem Verfahren geäußert hat und eben mit dazu geführt hat, dass in Deutschland auch im Gesetz der Fokus nur auf die Organentnahme nach dem Hirntod ist. Inzwischen haben sich weltweit aber die Regelungen und auch die Rahmenbedingungen verbessert, dass man sicherstellt, dass bestimmte Probleme bei dieser Organentnahme nach Herzstillstand eigentlich nicht auftreten. Und deswegen finde ich, wäre es wirklich an der Zeit, dass wir auch öffentlich und in der Gesundheitspolitik darüber mehr sprechen müssen.
Die Gesundheitsminister der Länder und viele Ärztevertreter wollen, dass jeder Bundesbürger potenzielle Organspender ist. Die wollen die Widerspruchslösung, dass man das also immer Organspender ist, es sei denn, man widerspricht. Was halten Sie davon?
Genau, das ist eine Regelung, die zum Beispiel in unserem Nachbarland Österreich praktiziert wird. Und häufig wird behauptet, dass die Widerspruchslösung das Problem mit den sogenannten fehlenden Organen lösen würde. Da gibt es sehr gute Statistiken und Untersuchungen, die zeigen, dass das leider nicht der Fall ist, weil das eben schon damit zusammenhängt, wie viele Menschen überhaupt potenziellen Organspende in Frage kämen.
Da sind wir wieder bei der Frage Hirntod oder Herztod. Ne?
Genau. Mhm. Und deswegen ist eigentlich diese Diskussion, die immer wieder aufkeimt, jetzt eine rechtliche Änderung einzuführen, aus meiner Sicht wenig produktiv. Ich glaube, dass die Widerspruchslösung zudem die Menschen, die eh schon skeptisch sind gegenüber der Organspende, eher noch motivieren wird, sich explizit dann gegen eine Organspende auszulösen. Das hat man zum Teil auch im Ausland gesehen, dass das passiert ist.
Jetzt haben wir noch gar nicht über die Empfänger gesprochen. Hat denn grundsätzlich jeder Mensch ein Anrecht auf ein Spenderorgan oder gibt es da eine, sagen wir mal, Altersgrenze, wo Sie sagen würden, Herr Karkowski, Sie sind jetzt über 60, wollen Sie nicht lieber einem Jüngeren auf der Liste den Vortritt lassen?
Das ist tatsächlich auch eine sehr, man könnte sagen, langjährige und bekannte Debatte, ob es Grenzen geben müsste. In Deutschland ist es so, dass die Organe nach bestimmten Richtlinien verteilt werden. Und zum Beispiel die Nieren werden auch über ein in Holland sitzendes europäisches Netzwerk verteilt, wo ganz klar die Verteilungsregeln vorgegeben sind. Und in Deutschland ist es so, dass alle Menschen unter 65 eben allein aus medizinischen Gründen, das sind verschiedene Kriterien, die hier reinzählen, Anspruch auf ein Organ haben, wenn sie zum Beispiel eine Niere komplett erkrankt ist und nicht mehr sich erholen kann. Bei Menschen über 65 gibt es eine spezielle Regelung, dass sie nämlich Anspruch auch auf Organe haben, von die Menschen über 65 gespendet haben. Mhm. Also das ist die sozusagen Old-to-Old-Regel und die ist auch sehr erfolgreich. Das zeigt nämlich, dass Menschen über 65, wenn sie ein Organ benötigen, sogar eigentlich weniger Wartezeit haben, weil es eben mehr Menschen über 65 gibt, die Organe spenden oder auch als tatsächliche Organspender in Frage kommen.
Wieder was gelernt. Am Tag der Organspende von Professor Dr. Silke Schicktanz, der Direktorin des Instituts für Ethik und Geschichte der Medizin an der Uni Göttingen. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1. Schönes Wochenende, Frau Schicktanz.
Vielen Dank, Ihnen auch schönes Wochenende.
Danke, tschüss, tschüss. Frieden, großes Wort. Frieden ist natürlich das, was wir uns alle wünschen, behaupte ich einfach mal. Frieden in Freiheit, ein sicheres Zuhause, keine Angst haben müssen, vertrieben, vergewaltigt, getötet zu werden. Die vier führenden deutschen Konfliktforschungsinstitute machen jährlich so eine Analyse, einen Friedensforschungsbericht und ihre jüngste nennen sie Frieden retten. Wer denn da den Frieden retten soll und wie, das frage ich die Friedensforscherin Dr. Claudia Baumgart-Ochse. Die hat da mitgemacht als Leiterin des Programmbereichs Transnationale Politik am Peace Research Institut Frankfurt am Main, dem Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
Frieden retten. Vor wem denn?
Naja, wir sehen natürlich, wir haben weltweit einfach eine Zunahme von Gewaltkonflikten, die wir schon seit Jahren beobachten und auch im letzten Jahr wieder so beobachtet haben. Wir haben eine dramatische Lage im Sudan, aber natürlich in den Konflikten, die uns generell beschäftigen, in der Ukraine, im Gazakrieg. Und vor diesen Gewalteskalationen müssen wir natürlich versuchen, den Frieden zu retten. Und genau, der Abschreckung alleine hilft nicht, sondern wir müssen auch investieren in die Arbeit für den Frieden.
Das weltweite Konfliktgeschehen hat sich 2024 verschärft, lese ich in Ihrem Gutachten. Mehr als 122 Millionen Menschen waren weltweit auf der Flucht vor Krieg und Gewalt. Und trotzdem liest und hört man kaum etwas von der größten humanitären Katastrophe der Welt, ausgelöst durch den Krieg im Sudan. Wie erklären Sie sich das?
Na, das liegt in gewisser Hinsicht an der medialen Aufmerksamkeit einfach.
Wir sind schuld.
Ein bisschen vielleicht auch. Wir reden ja auch von vergessenen Konflikten und auch uns passiert es, dass wir eher über die Ukraine reden, eher über den Gazakrieg reden, als eben über diesen Krieg in Sudan. Das ist in Afrika, das scheint uns relativ weit weg. Die Ukraine ist natürlich näher an uns dran. Der israelisch-palästinensische Konflikt beschäftigt uns alle schon seit Jahrzehnten. Da haben wir natürlich auch historisch einfach auch eine ganz andere Verantwortung für aus deutscher Sicht. Und deswegen scheint er so vergessen, aber das ist ganz dramatisch, dass wir den vergessen, weil genau wie Sie gesagt haben, es ist die größte humanitäre Katastrophe der Welt zurzeit. Da sind seit Kriegsbeginn 2023 über 125.000 Menschen verstorben oder getötet worden im Konflikt und sehr, sehr viele Menschen sind auf der Flucht.
12 Millionen Sudanesen haben ihre Heimat verloren. 24 Millionen Menschen sind akut von Hunger bedroht im Sudan. In den Nachrichten, ja. Sie sagen, es geht immer nur um Gaza und die Ukraine. Ist unser Mitgefühl ungerecht verteilt?
Ja, das kann schon gut sein, dass unser Mitgefühl ungerecht verteilt ist, dass wir einfach bestimmte Interessen einfach so setzen. Aber das ist natürlich für diese Konflikte dramatisch, weil wir schreiben im Friedensgutachten, dass wir auch im Sudan-Konflikt uns dringend engagieren sollten, dass wir versuchen sollten, vor allem die zivilgesellschaftlichen Akteure vor Ort, von denen wirklich viele auch eine sehr gute Friedensarbeit leisten und die viel Infrastruktur aufrechterhalten, dass wir diese auch stärker beteiligen und fördern und ihnen helfen, sozusagen für Frieden dort einzustehen.
In Deutschland wird über den Frieden, so beobachte ich das, in zwei Lagern diskutiert. Die einen sagen, Waffenlieferungen sofort stoppen. Die meinen damit Waffen für die Ukraine, genauso wie Waffen für Israel. Die anderen investieren fröhlich in Rüstungs-ETFs und freuen sich, dass bei der NATO jetzt weiter die Devise gilt, Frieden sichern durch Abschreckung. Wo steht die Friedensforschung da?
Ich würde sagen, wir nehmen eine mittlere Position ein. Also wir sind nicht diejenigen, die sich darüber freuen, dass jetzt die Rüstungsindustrie plötzlich wieder richtig Kohle macht. Das ist überhaupt nicht unser Anliegen. Aber wir sagen schon, dass wir sozusagen die Bedrohung, vor allen Dingen für uns selbst jetzt aus Richtung Russlands, dass wir die ernst nehmen müssen. Und dass das wirklich etwas ist, wo wir in unsere Verteidigungspolitik, in unsere Sicherheitspolitik investieren müssen. Zumal wir davon ausgehen, dass die USA als Partner, als auch als diejenigen, die uns einen Schutzschirm geboten haben, dass die auf lange Sicht jetzt ausfallen. Einfach, weil sich die USA gerade so entwickeln unter Trump, wie sie es tun. Mhm. Und deswegen sagen wir schon, wir müssen investieren, wir müssen uns besser selbst verteidigen. Aber wir sagen auch, das ist nicht alles, sondern langfristig müssen wir darüber nachdenken, wie wir eine neue Friedensordnung auch für Europa etablieren können. Und wir dürfen solche Instrumente wie Diplomatie, wie Peacebuilding, Investitionen in Krisenprävention, das dürfen wir auf gar keinen Fall vernachlässigen.
Nun könnte man ja, so heißt es immer, die beiden meistbeachteten Konflikte sofort beenden, indem Putin einfach aufhört, die Ukraine anzugreifen und indem die Hamas alle israelischen Geiseln freilässt und ihre Kämpfer entwaffnet. Warum ist beides unrealistisch?
Ja, für die Ukraine, Russland ist es einfach so, dass wir jetzt schon sehen, dass Putin in den Gegenden, die er besetzt hat, dass dort auch die Gewalt weitergeht gegen die Zivilbevölkerung vor Ort. Und für Israel gilt, dass die Israelis inzwischen ja ganz andere Kriegsziele auch formuliert haben, nämlich die Vertreibung der Palästinenserinnen und Palästinenser aus dem Gazastreifen. Und gar nicht mehr unbedingt die Befreiung der Geiseln und das Ende der Hamas, sondern wirklich darüber hinausgehende Ziele, den Gazastreifen wieder zu besetzen, dort wieder jüdische Siedlungen anzusiedeln. Also alles das hören wir aus der israelischen Regierung. Von daher geht es ja gar nicht mehr um diese Kriegsziele. Also es ist ja relativ kurzfristig und, glaube ich, sehr naiv zu denken, dass wenn das jetzt so passieren würde, die Hamas entlässt die Geiseln und Putin hört auf, die Ukraine anzugreifen. Ich glaube, das ist sehr kurzfristig gedacht.
Können Sie als Friedensforscherin überhaupt noch optimistisch in die Zukunft blicken?
Ja, also ich freue mich immer sehr, wenn ich sehe, dass gute Ideen da sind, wie man Rüstungskontrolle wiederbeleben kann. Wie man beispielsweise neue Partnerinnen und Partner auch im globalen Süden findet für Projekte. Weil wir haben ja große Dinge, die anstehen. Denken Sie an den Klimawandel, Armut, soziale Ungleichheit auf der Welt, alles das, was Konflikte auslöst. Also auch da brauchen wir neue Partner. Also daraus schöpfe ich schon noch einen gewissen Lichtblick sozusagen, dass wir versuchen, Lösungen zu finden. Wir müssen festhalten an unserer Friedensorientierung, an der Orientierung an einer, wir sagen immer, regelbasierten Ordnung. Das heißt, dass wir uns ans Völkerrecht halten. Diese Dinge sind wichtig.
Frieden retten. Das steht als Überschrift über dem Friedensgutachten 2025 der führenden deutschen Friedensforschungsinstitute. Darüber gesprochen habe ich mit der Friedensforscherin Dr. Claudia Baumgart-Ochse, Leiterin der transnationalen Politik am Peace Research Institut Frankfurt am Main, dem Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung. Passt auch wieder auf keine Visitenkarte, Frau Baumgart-Ochse. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1. Schönes Wochenende.
Ja, ich danke Ihnen auch. Tschüss.
Tschüss.
Radio 1. Die Profis. Besser wissen.
Backenzähne sind für Elefanten überlebenswichtig. Während wir Menschen im Laufe unseres Lebens nur Milchzähne und bleibende Zähne haben, wechseln die Backenzähne bei Elefanten 5-mal. Das ist wichtig, denn ein afrikanischer Elefant kaut am Tag um die 200 Kilogramm Rinde, Blätter und Gras. Das Problem? Fällt das 6. Paar der Backenzähne aus, verhungern die Tiere.